Die Radio Wissen. Update.
Wir kennen das alle. Ein wunderschöner Sommertag. Wir fahren mit heruntergelassenen Fenstern über eine Landstraße und bekommen nur Gestank ins Auto, weil die Landwirte wieder ihre Felder düngen. Vor allem mit dem Mist, den Tiere aus der Massentierhaltung produzieren. Ist ja theoretisch eine gute Sache, keinen extra Dünger zu kaufen, sondern das zu nutzen, was eh da ist. Aber durch die Gülle wird unser Grundwasser belastet mit Nitrat. Und genau deswegen wird Deutschland jetzt verklagt. Das ist eines unserer Themen im Update. Ich bin Maike Rosenplänter.
Update.
50 Milligramm Nitrat pro Liter Trinkwasser sind erlaubt. Aus den Wasserhähnen in Deutschland kommt aber oft viel mehr raus. 50-100% mehr sind oft in unserem Wasser. Und Nitrat ist potenziell krebserregend. Alfons Bayer von der Universität Erlangen misst seit Jahren den Nitratgehalt in Trinkwasserbrunnen. Sein Ergebnis?
Wir haben einige Regionen, wo man das Grundwasser direkt zum Düngen für die Felder verwenden kann.
Vor allem an den Orten, an denen viel Massentierhaltung existiert. Das ist eindeutig zu viel, findet die Europäische Union und hat deswegen vor einer Woche eine Klage beim Europäischen Gerichtshof eingereicht. Das hat ein EuGH-Sprecher heute mitgeteilt und damit Medienberichte bestätigt. Die Anklageschrift ist sehr detailliert. Bis ins kleinste Detail wird das Ganze auf 40 Seiten aufgedröselt. Im Anhang weitere 1500 Seiten, auf denen die Verfehlungen von Landwirten, Aufsichtsbehörden und der Bundesregierung dokumentiert werden. Kritisiert wird unter anderem, dass zu viel auf die Felder gekippt wird. Deutschlands Landwirte nutzen ja nicht nur den eigenen Mist, sie kaufen auch noch welchen aus dem Ausland dazu, zum Beispiel aus den Niederlanden, weil dort nicht mehr so viel auf den Feldern landen darf und es für die deutschen Bauern günstiger im Einkauf ist. Außerdem wird nach Ansicht der EU zu häufig gedüngt. Normalerweise sollte das alle 5-7 Monate gemacht werden. Inzwischen sind aber alle 3 Monate gängige Praxis. Das ist zu viel des Guten. Die Pflanzen können das ganze Nitrat nicht aufnehmen und es sickert ins Erdreich immer tiefer, bis es das Grundwasser erreicht. Das Ganze ist ja nichts Neues. Die Bundesregierung ist seit 3 Jahren gewarnt. Schon 2013 hat die EU-Umweltkommission festgestellt, dass die Grenzwerte in der Hälfte aller Flüsse und Seen regelmäßig überschritten werden. Für Martin Häusling, der für die Grünen im Europäischen Parlament sitzt, ist die Klage deshalb auch längst überfällig gewesen.
Eigentlich ist das ein Armutszeugnis für die deutsche Agrarpolitik, aber auch für die deutsche Umweltpolitik, dass wir nicht in der Lage sind, eine EU-Verordnung, die nun wirklich nicht neu ist, in Deutschland umzusetzen.
Die Konsequenzen der Klage vor dem Europäischen Gerichtshof könnten übrigens ziemlich unangenehm werden. Die EU hatte zum Beispiel schon Frankreich deswegen angeklagt. Das Land wurde auch bereits vom EuGH verurteilt. Die EU und die französische Regierung verhandeln zurzeit darüber, wie hoch die Strafe ausfallen wird. Zur Diskussion stehen zum Beispiel eine Geldstrafe in Höhe von 3 Milliarden Euro. Das könnte Deutschland auch blühen. Es könnte auch sein, dass Brüssel noch einen Schritt weiter geht und die Landwirtschaft in besonders belasteten Regionen ganz verbietet.
Kein Kommentar. Doch, Meinung.
Im Netz ärgern sich viele über die Landwirtschaftspolitik. Peter Halter postet bei Facebook, würden Privatleute ihren Müll so ins Grundwasser entsorgen? Die Lobby der Agrarindustrie arbeitet gut. Friedhof Rittberger meint, die Politik darf die hohe Belastung durch umweltschädliche Landwirtschaft nicht weiter subventionieren. Stattdessen sollte sie die Mehrwertsteuerermäßigung zum Beispiel an Nahrungsmittel aus Bioanbau knüpfen. Lukas Schneider ist genervt. Ach, ist doch alles scheiße. Thomas Zell versucht's mit Humor und twittert, Deutschland droht Landwirtschaftsverbot. Jetzt verstehe ich die Empfehlung mit dem Vorräte für 10 Tage anlegen. Nur Meinung lobt die EU. Wieder ein Beispiel dafür, dass die Vorschriften in Brüssel nicht immer gegen uns sind. Bianca Witt rät bei Facebook, hört auf, Tiere und deren Ausscheidungen zu essen, ganz einfach. Britta Sakut nimmt die Bauern in Schutz. Nitrate kommen auch durch zu viel Waschmittel und Weichspüler ins Grundwasser. Alle sollten daran auch denken, denn in der Stadt gibt es zum Beispiel gar keine Kühe. Auf die Bauern meckern ist schön einfach. Hey, einfach mal an die eigene Nase fassen, wenn der Bademantel so schön weich ist.
Was sonst noch wichtig war?
In Marokko treffen sich seit heute Vertreter aus 195 Ländern, um weiter übers Klima zu sprechen. Einen Grund zu feiern haben sie schon mal. Im letzten Jahr hatten ja 190 Staaten das Klimaschutzabkommen von Paris unterzeichnet. 100 davon haben es mittlerweile auch ratifiziert. Allerdings erstmal nur auf dem Papier. In Marrakesch geht es jetzt um die konkrete Ausgestaltung dessen, was in Paris festgelegt wurde. Also darum, wie die Erderwärmung auf 1,5 bis maximal 2 Grad Celsius im Vergleich zur Durchschnittstemperatur auf der Erde vor der Industrialisierung begrenzt werden kann. Außerdem geht es ums Geld. Viele afrikanische Länder wollen einen größeren Anteil an dem Klimafonds abkriegen, weil sie ihrer Ansicht nach auch mehr unter dem Klimawandel leiden. Ab 2020 sollen jedes Jahr 100 Milliarden US-Dollar im Topf sein, um Klimaschutzprojekte voranzutreiben. Viel Geld, sagt die UNO-Klimachefin Patricia Espinosa, aber viel weniger, als wenn wir alles laufen lassen und hinterher irgendwie unser Überleben sichern müssten.
The cost of inaction is far higher than whatever it takes to get to that transition.
In der ersten Konferenzwoche in Marrakesch verhandeln vor allem Experten, in der zweiten Woche die Politiker, unter anderem Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. Die Türkei wehrt sich gegen Kritik von EU-Politikern. Der türkische Europaminister Ömer Çelik sagte nach einem Treffen mit EU-Diplomaten, wer dafür sei, die EU-Beitrittsverhandlungen mit der Türkei einzufrieren, sei kein Freund der EU. Es sei wichtig, weiterhin im Gespräch zu bleiben, so Çelik.
Ich möchte an dieser Stelle Frau Merkel zitieren. Die sagte, wir sollten nicht übereinander, sondern miteinander reden. Ständig über die Türkei zu reden kann und darf nicht zur Regel werden innerhalb der Europäischen Union. Die Türkei hat so viel Selbstvertrauen, dass sie im Rahmen der Beitrittsverhandlungen und auf allen anderen Ebenen stets bereit ist, über alles zu reden.
Österreichs Außenminister Sebastian Kurz hatte in der Passauer Neuen Presse gefordert, die Beitrittsverhandlungen müssten abgebrochen werden. Die rote Linie sei längst überschritten. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn drohte im Deutschlandfunk mit Wirtschaftssanktionen. Das Verhalten des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan nannte Asselborn eine Gebrauchsanweisung zur Diktatur. Der türkische Staatspräsident hatte zuletzt die Parteispitze der prokurdischen HDP verhaften lassen und sich internationale Kritik daran verbeten. Zypern ist in zwei Teile geteilt. Der Konflikt ist einer der längsten Konflikte in der EU. Jetzt gibt es in der Schweiz neue Gespräche über eine mögliche Wiedervereinigung, die UNO vermittelt. Auch UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon ist dabei und er sagt, dass es gute Chancen auf Erfolg gibt.
Die Vertreter haben gesagt, dass sie hoffen, dass dieses Treffen den Weg ebnen wird für die letzte Phase der Gespräche, die zu einer Einigung noch im Jahr 2016 führen kann.
Der Süden von Zypern gehört zu Griechenland. Der Norden wird seit 1974 von der Türkei kontrolliert. Allerdings wird der türkische Teil international nicht anerkannt. Bei den Verhandlungen jetzt soll es darum gehen, dass Zypern ein Staat wird mit zwei gleichberechtigten Bundesstaaten.
Was noch wichtig wird.
In den USA wird morgen eine neue Präsidentin oder ein neuer Präsident gewählt. In den Umfragen liegt Hillary Clinton von den Demokraten knapp vorne, auch wenn sie durch die E-Mail-Affäre weiter unter Druck geraten ist. Jetzt hat das FBI aber bekannt gegeben, dass auch in den neu entdeckten E-Mails keine Hinweise auf strafbare Handlungen gefunden wurden. FBI-Chef James Comey erklärte, es werde weiterhin keine Anklage gegen Clinton erhoben. Im Sommer hatte das FBI Clinton gerügt und erklärt, sie habe sich zwar sorglos, aber nicht kriminell verhalten. Sie hatte während ihrer Zeit als US-Außenministerin einen privaten Server in ihrem Haus, auch für dienstliche E-Mails genutzt. Clinton selbst hat sich nicht zur FBI-Entscheidung geäußert, aber ihre Kommunikationsdirektorin Jennifer Palmieri sagte bei einer improvisierten Pressekonferenz im Flugzeug:
We have seen Director Comey's latest letter to the Hill.
Wir haben Direktor Comeys Brief gesehen und wir sind froh, dass er zu dem Ergebnis gekommen ist, das wir erwartet hatten und dass die Sache damit erledigt ist.
And we're glad that this matter is resolved.
Donald Trump, ihr republikanischer Konkurrent im Rennen ums Weiße Haus, bezweifelt, dass das FBI den Fall gründlich genug untersucht hat. Er sagte, die Ermittlungen müssten weitergehen.
Und sonst in der Welt?
Im Süden der Philippinen ist offenbar ein Deutscher entführt und seine Begleiterin ermordet worden. Laut einem Militärsprecher hat die islamistische Terrorgruppe Abu Sayyaf die Verantwortung für die Tat übernommen. Das philippinische Militär hatte die Leiche der Frau auf einer verlassenen Yacht gefunden. Der Mann soll sich per Telefon gemeldet und um Hilfe gebeten haben. Die beiden Segler waren demnach vor der Küste Malaysias unterwegs. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes sagte, man bemühe sich um Aufklärung. Abu Sayyaf will im Süden der Philippinen einen islamischen Gottesstaat errichten. Die Extremisten finanzieren ihren Kampf unter anderem durch die Entführung von Ausländern und das Erpressen von Lösegeldern. Überwachung im Netz ist in China ganz normal. Und davon gibt es jetzt noch mehr. Der Volkskongress hat ein Gesetz verabschiedet, mit dem die Behörden mehr gegen Hackerangriffe und Internetterrorismus tun sollen. Das betrifft aber auch Firmen aus dem Ausland. Zum Beispiel, wenn sie in der Kommunikations-, Energie- oder Finanzbranche arbeiten. Sie dürfen dann nur noch IT-Produkte verkaufen, die eine staatliche Sicherheitsprüfung bestanden haben. Unklar ist, ob die Behörden dafür die Quellcodes der Programme haben wollen. Außerdem müssen die Firmen die Daten ihrer Nutzer jetzt in China speichern. Die EU-Handelskammer in China findet das Gesetz undurchsichtig, denn die Regelungen sind sehr schwammig formuliert. Viele Firmen haben Angst, dass ihre Kunden und ihre Produkte ausspioniert werden. In den USA wird morgen ein neuer Präsident gewählt. In Paris steht er schon fest. Dort wird nämlich in Harry's New York Bar jedes Jahr schon im Vorhinein gewählt, und zwar nur von echten US-Amerikanern. Die Barbesucher haben in 90 Jahren nur bei 2 Wahlen daneben gelegen. Die Wähler setzen sich aus Exilamerikanern und Touristen zusammen. Wahlurne ist eine weiß gestrichene Whiskykiste. Die Abstimmung gibt es seit 1924, als Harry, der Namensgeber der Bar, sie einführte. Es gab damals noch keine Briefwahl. Heute gehört die Bar Franz Arthur, dem Urenkel von Harry. Gewonnen hat übrigens, mit riesigem Vorsprung, Hillary Clinton.
Wissensnachrichten.
Die Flüchtlinge in Deutschland, das ist ein Thema, das für viel Diskussion sorgt. Besonders hitzig wird's, wenn es wieder Berichte über Flüchtlinge gibt, die über das Essen in den Notunterkünften meckern oder Ansprüche auf ein eigenes Haus stellen. Natürlich machen das nicht alle, aber es kommt vor. Medienforscher aus Berlin haben jetzt analysiert, wie Flüchtlinge auf solche Ideen kommen und sagen, viele glauben Social Media viel zu viel, obwohl da auch viele Halbwahrheiten verbreitet werden. Britta Wagner aus den Wissensnachrichten, wie kommt das?
Die Forscher der Freien Universität Berlin haben herausgefunden, in Krisensituationen haben Flüchtlinge wenig Vertrauen in normale Medien. Sie schauen zwar in ihrem Heimatland durchaus viel fern, aber auf der Flucht glauben sie dann doch eher dem, was ihnen andere Menschen erzählen, andere Flüchtlinge, auch wenn die nur Gerüchte weiter verbreiten, oder auch Schlepper, die natürlich nur das Beste erzählen, die brauchen ja Kundschaft, da lügen sie auch. Und viel davon passiert über Social Media, und die meisten Flüchtlinge haben ja ein Smartphone dabei und nutzen WhatsApp und Co. auch.
Aber gerade darüber kommt ja immer auch viel Quatsch.
Ja. Beispiel eigenes Haus. Rund 90% der Syrer und Iraker hatten vor ihrer Ankunft in Deutschland davon gehört, dass das angeblich so sein soll und dass sie auch problemlos die ganze Familie nachholen könnten. Das haben auch mehr als 3/4 geglaubt. Weniger hatten von brennenden Flüchtlingsheimen in Deutschland gehört. Das hatten die dann zwar auch geglaubt, aber insgesamt kommt über die Medien eben ein viel zu positives Deutschlandbild raus, sagen die Forscher. Oft überlagern Wunschbilder die Fakten.
Aber wenn sie dann in Deutschland waren, dann hat sie die Realität wieder eingeholt, oder?
Ja. Mehr als 40% der Befragten sagen sogar, mit dem heutigen Wissen würden wir nicht mehr nach Deutschland kommen.
Themenwechsel in die Forschung. Geschmack ist Geschmackssache. Und diese Forschungsrichtung wahrscheinlich auch. Wissenschaftler arbeiten an Geräten für virtuelle Geschmackserlebnisse. Wie soll das denn gehen?
Ja, die Zunge ist ein Organ, das man tatsächlich täuschen kann. Zum Beispiel kann man ihr den Geschmack süß vorgaukeln, indem man die Zunge mit einem Gerät in Kontakt bringt, das sich aufheizt und wieder abkühlt.
Und das geht?
Ja, bei der Hälfte der Testpersonen hat es tatsächlich geklappt, dass sie süß geschmeckt haben. Auch wenn sie je nach Temperatur einen Nebengeschmack hatten, entweder nach Minze, wenn es kühler war, oder wenn es wärmer war, dann war es gern scharf.
Und was soll das bringen?
Na, das könnte zum Beispiel Diabetikern helfen, weil die nicht mehr so viel Zucker essen dürfen, aber trotzdem das Essen genießen sollen. Es gibt auch schon einen Löffel, der den Salzig-Geschmack verstärkt. Das wäre interessant für Leute, die an Salz sparen müssen, zum Beispiel bei Bluthochdruck.
Wie schnell könnte uns denn sowas begegnen?
Ein Krankenhaus in Singapur will den Salzlöffel bald testen. Aber ich würde sagen, bevor das Ganze massentauglich wird, müsste man noch was am Aussehen der Geräte machen. Bisher ist das ganz oft eher nackte Elektronik. Und daran möchte ich nicht so gern lecken, auch wenn ich total auf süß stehe. Höchstens vielleicht parallel mit einer Virtual Reality Brille.
Und zum Schluss können auch wir uns nicht einem Video entziehen, das gerade im Netz viral geht. Es geht um eine Dreiecksgeschichte bei Pinguinen.
Ja, und zwar mit allem Drama, was da dazugehört. Pinguinmann entdeckt seine Frau mit einem anderen Mann im gemeinsamen Nest.
Böse.
Ja, er versucht natürlich, seine Frau zurückzuerobern, und dabei wird es richtig blutig. Die Pinguine versuchen, sich die Augen auszuhacken und setzen ihre Flügel als Baseballschläger ein. Und zu dem Video kommt dann so ein typischer Naturfilmkommentar, der erklärt, Pinguinflügel sind ganz schön effektive Schlagwaffen, weil sie nicht so hohl sind wie bei anderen Flügeln.
Aber so trocken wissenschaftlich, das mögen die Social-Media-Nutzer wahrscheinlich eher nicht so.
Nein, die verbreiten diese Dreiecksgeschichte auch als Liebesdrama weiter. Pinguinmann Mann 1 und 2 und auch die Pinguinfrau haben schon ihre eigenen Twitter-Accounts. Mrs. Pinguin twittert zum Beispiel: Hey National Geographic Channel, ihr müsst schon die ganze Geschichte verbreiten, er hat mich zuerst betrogen. Und wenn ich National Geographic wäre, würde ich definitiv eine Fortsetzung machen, denn das erste Video wurde schon über 200.000 Mal retweetet.
Und wenn die dann ein Happy End hat, dann gucke ich das mir auch an. Danke, Britta.
Wetter.
Im Norden und in der Mitte wird's nass, in höheren Lagen schneit es sogar. Nur im Süden bleiben die Füße trocken und es lockert etwas auf. Morgen bleibt es herbstlich bei vielen Wolken. Im Nordwesten und im Süden kommt mit etwas Glück sogar mal die Sonne raus. Dafür gibt's in der Mitte Regen, 2 bis 5 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.